Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind inzwischen bei Folge 36 angelangt und nehmen auf am Mittwoch, dem 12. Februar um 9 Uhr abends. Diesmal wieder mit Maximilian. Er hat sich erholt. Bist du wieder fit?
Ja, absolut. Vielen Dank, Max. Mir geht's sehr gut.
Perfekt. Gi, mit was werden wir uns heute beschäftigen?
Ja, nach den News haben wir den Einfluss von künstlicher Intelligenz im Venture Capital Bereich als Schwerpunktsthema. Und nach unserer Hörerfrage zum Thema Wandeldarlehen diskutieren wir über das ETH-Spin-off Seiki.
Gut, kommen wir zur News 1, ganz aktuell von dieser Woche. Wir gehen nach Frankreich. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat diese Woche am Summit für KI in Paris angekündigt, dass in den nächsten Jahren 109 Milliarden Euro in den Bereich KI in Frankreich investiert werden soll. Das Ziel von Macron ist es, Europa eine stärkere Position offensichtlich im Rennen um KI zu verschaffen und einen starken Gegenpol zu den USA und auch China zu schaffen. Die 109 Milliarden sind ein wesentlich größeres Ticket als die 54 Millionen, welche die EU letzte Woche für ein europaweites Projekt im Bereich KI verkündet hat. Das ist mal eine Ansage, würde ich sagen, von Macron. Guy, ist es denn bereits bekannt, wie das Megaprojekt finanziert werden soll?
Ja, vor allem vielleicht kurz. Ich finde es wirklich super, dass sich Frankreich hier in eine gute Position in diesem Wettrennen um die KI bringen will. Das ist mal ein wirklich positives Zeichen aus Europa. Frankreich ist ja auch das Heim von Mistral, dem zurzeit einzigen wirklich namhaften europäischen Konkurrenten von OpenAI, xAI, Anthropic und Konsorte. Und zu deiner Frage zur Finanzierung für das Projekt von Macron, da scheint es bereits einige interessierte Geldgeber zu geben. Einerseits hat sich der Staatsfonds MGX von den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits gemeldet, dass sie bis zu 50 Milliarden für das Investment in einen neuen Campus für Data Center bereitstellen wollen. Und dann hat sich der kanadische Asset Manager Brookfield gemeldet, dass sie auch 20 Milliarden für KI-Infrastruktur in Frankreich bereitstellen möchten. Und die Liste hört aber noch nicht auf. Private Equity und VC-Investoren wollen bei der Initiative auch mitmachen und Geld beisteuern. Hier hat sich KKR, Blackstone, EQT, CVC und DST Global gemeldet, dass sie da all diese Asset Manager, die einen großen Infrastrukturfonds haben, dass sie da auch in Europa etwas investieren wollen. Und ja, vielleicht zu guter Letzt unterstützen auch mehr als 60 europäische Unternehmen, darunter Volkswagen, Spotify und Exor, eine europäische Initiative um Jeanette von Fürstenberg von General Catalyst, um KI-Anwendungen in ihre Geschäftsmodelle zu integrieren. Man könnte also sagen, dass hier ein breites Konsortium bereit ist, wirklich viel Geld in Europa zu investieren und auf Europa auch als KI-Macht zu setzen.
Ja, was ich auch noch spannend finde, ist die Aussage von Macron selbst, dass bei seinem Projekt nicht eine, ich zitiere, Drill-Baby-Drill-Strategie benötigt wird, sondern, das Zitat geht weiter, es ist eine Plug-Baby-Plug-Strategie. Hiermit, er spricht natürlich von der Energiefrage und die soll so ein bisschen, also die ist sehr berechtigt und die soll so ein bisschen weggewischt werden damit, denke ich. Ich denke nicht, dass es so einfach ist, ehrlich gesagt. Klar, Frankreich steht dank seiner Nuklearstrategie vergleichsweise gut da, um auch große KI-Modelle mit Energie zu versorgen und auch zu entwickeln letzten Endes. Aber ich bin dann mal gespannt, wie sich das auf die europäische Energiepolitik auswirkt, wenn hier Gigawatt an Energie für die KI verwendet werden. Aber natürlich, die Initiative generell ist stark zu befürworten. Wir haben bisher im Wettrennen um die KI nicht mal am Startblock gestanden, wenn man sich die Kapitaltöpfe in den USA oder China anschaut. Und da atmet die ganze Branche sicherlich auf.
Ja, das schätze ich gleich. Dann gehen wir direkt zur zweiten News. Und zwar bleiben wir bei der künstlichen Intelligenz und widmen uns dem Thriller, der sich bei OpenAI abspielt. Diese Woche hat Elon Musk verkündet, dass er zusammen mit einem Investorenkonsortium die Non-Profit-Einheit von OpenAI für 100 Milliarden übernehmen möchte. Böse Zungen sagen jetzt, dass Musk dabei nur den Plan von seinem Erzrivalen Sam Altman, OpenAI in eine For-Profit-Firma umzuwandeln, torpedieren will. Musk war, und das ist wichtig, dass man das in diesem Kontext auch sieht, einer der frühen Investoren in OpenAI und hat die Firma bis 2018 im Board unterstützt und Dutzende von Millionen selbst ins Unternehmen investiert. Nun sagt er, dass Altman mit dem geplanten Geschäftsmodellwechsel Verrat an der ursprünglichen Mission des Unternehmens ausübt. Maximilian, wieso gibt es um die Non-Profit-Muttergesellschaft von OpenAI nun einen solchen Wirbel?
Ja, also ehrlich gesagt, ich glaube, man muss das schon auch differenziert betrachten. Ich würde wahrscheinlich erstmal mit den Basics anfangen. Die Struktur von OpenAI ist nämlich so, dass die gemeinnützige Muttergesellschaft, wie du gesagt hast, aktuell eine Kontrollmehrheit in OpenAI hält letzten Endes. Und bei der Restrukturierung von OpenAI zur For-Profit-Einheit würde diese ihre Kontrolle und Steuerfunktion verlieren. Intern bei OpenAI wird bei einem Restrukturierungsprojekt diese Non-Profit-Einheit mit rund 30 Milliarden bewertet, so munkelt man. Ob schon der geplante For-Profit-Teil der Firma derzeit in den Diskussionen mit einem neuen Investment von Softbank mit rund 260 Milliarden bewertet wird. Man sieht, dass hier extrem hohe Gaps bestehen, was die einzelnen Einheiten oder Entities anbelangt. Musk selbst ist natürlich gar nicht so glücklich mit dieser niedrigen Bewertung der Non-For-Profit-Einheit, denn er hat ja genau in diese gemeinnützige Stiftung investiert und je höher diese nun bewertet würde, desto größer wäre auch der Payout für ihn. Ich glaube, es geht aber auf eine tiefere Ebene und zwar versucht er natürlich bei seinem Erzrivalen nun doch noch einen weiteren Stock in die Speichen zu schmeißen und eine Anklage gegen die Restrukturierung hat er ja sowieso gemacht und eingereicht. Und ganz nebenbei, ich glaube, uns allen ist klar, dass Elon Musk Konkurrenten in seinen Augen eigentlich gar nicht so richtig duldet. Und ich glaube, da wäre die Vermutung, dass er jede Chance nutzt, um OpenAI anzugreifen, jetzt nicht weit hergeholt. Denn er selbst hat ja extrem viel und investiert in den Konkurrenten xAI und war ja gerade massiv im Fundraising dafür.
Ja, und wie verbittert sich die beiden effektiv publik bekämpfen, das zeigt auch die Antwort von Altman auf Musk seine Plattform X. Dort schreibt nämlich Sam Altman, ich zitiere übersetzt auf Deutsch, nein danke, aber wir kaufen doch lieber Twitter für 9,7 Milliarden US-Dollar, wenn du willst. Diese Plattform hat ja Musk bekanntlich im 2022 für 44 Milliarden gekauft und dann kurzum eben in X umbenannt.
Ja, ich muss sagen, das Ganze ist schon ein bisschen ein Kindergarten, wie sich da die Großen da ein bisschen streiten, das ist schon Wahnsinn. Heute erschien übrigens ein sehr guter Artikel zum Thema im Wall Street Journal mit dem Titel Altman in der Defensive. Also es ist spannend, wie die amerikanischen Medien und Kommentatorinnen und Kommentatoren das jetzt einschätzen. Also die sehen Altman eher in der Defensive, wobei man sagen muss, Wall Street Journal ist eher rechts und nicht links und wahrscheinlich eher auch Musk zugewandt. Der Autor führt aus im Artikel, dass Altman aktiv gegen das Angebot nun arbeiten muss. Also er muss seinen Fokus jetzt natürlich schon auch ein bisschen auf Musk legen und kann nicht einfach seine Strategie nun ungestört fortsetzen. Der Artikel suggeriert auch ein Machtspiel zwischen den zwei Tech-Giganten. Für mich ist es nicht offensichtlich, oder? Musk, der OpenAI reformieren will, und Altman, der an seinem aktuellen Kurs festhalten möchte. Kurz gesagt, Musks massives Angebot zwingt Altman zu einer Reaktion, sei es durch Ablehnung, Umstrukturierung oder eine andere Verteidigungsstrategie. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Gut, wir haben hier noch einen spannenden Primeur, den wir bei Burnrate kommunizieren dürfen. Und zwar hat das Schweizer Umzugsstartup MoveAgain die deutsche Firma Movinga übernommen.
Wow, das ist meine Ansage. Also ich habe den Gründer von MoveAgain auf der Straße getroffen und der hat mir das erzählt, freudig. Aber weshalb weißt du eigentlich so gut Bescheid, Max?
Ja, faire Frage. Ich war mal VRP von MoveAgain und habe die Firma in den Anfangszeiten begleitet. Nun bin ich als Investor mit von der Partie und habe die Übernahme von Movinga, die übrigens von MoveAgain CEO Dominik Schütz bravourös orchestriert wurde, eng mitbegleitet. Movinga wurde, für die, die es nicht wissen, 2015 in Berlin gegründet und ist eine etablierte Marke auf dem europäischen Umzugsmarkt und in den Ländern Deutschland, Frankreich, Schweden, Österreich und der Schweiz auch aktiv mit einer eigenen Brand. Mit einem Umsatz von rund 50 Millionen Euro im Jahr 2022 und fast 100 Millionen Euro an Finanzierung zählt Movinga zu den führenden Anbietern von Umzugsdienstleistungen in Europa. Trotz dieser starken Marktposition konnte Movinga kein profitables Geschäftsmodell aufbauen. Das ist schon bemerkenswert. Und Shift, eine Logistik-Software-Unternehmung aus UK, hat die Assets 2023 übernommen und die Plattform weiter betrieben. Aufgrund der strategischen Neuausrichtung hat sich Shift entschieden, Movinga zu verkaufen, da der Fokus nun auf anderen Geschäftsbereichen liegen soll. Diese Chance hat MoveAgain nun gepackt.
Ja, Kudos an Dominik für den Deal. Und weißt du etwas zum Kaufpreis oder darfst du etwas verraten, Max?
Darf ich leider nicht verraten, das ist leider Gottes so. Der Deal war aber sehr gut strukturiert und kann als klassische Win-Win-Situation für alle Parteien bezeichnet werden. Kommen wir zum heutigen Schwerpunktthema. Und zwar haben Maximilian und ich in der aktuellen Ausgabe der Bilanz über den Einfluss von künstlicher Intelligenz im Venture-Capital-Bereich geschrieben. Der Text ist gestern erschienen. Die zentrale Frage lautet, wird KI die traditionelle Rolle der VC-Manager ersetzen oder bleibt der menschliche Faktor entscheidend? Guy, du hast immer betont, dass sich die VC-Branche in einer massiven Transformation befindet. Welche Entwicklungen siehst du aktuell?
Ja, es ist offensichtlich, dass die KI auch unsere Branche bereits stark beeinflusst. Viele Investoren nutzen bereits KI-Modelle, um Startups zu analysieren, Markttrends zu erkennen und auch Prognosen zu erstellen. Das haben wir letztes Mal auch schon kurz besprochen. Und das beschleunigt natürlich unsere Prozesse und macht auch unsere Entscheidungen datengetriebener. Und diverse VC setzen auch auf eigene KI-Systeme, damit sie vielversprechende Startups frühzeitig identifizieren können. Dabei durchsuchen sie Datenbanken und News im Internet und versuchen Trends abzuleiten. Und bevor sie das Unternehmen kennen, machen sie eine Einschätzung, welche für sie vielversprechend sind und in ihre Strategie passen und auch zu möglichen Gewinner werden können. Ich denke, es ist aber nicht wirklich eine Frage, ob sich die KI durchsetzt, sondern nur in welcher Form die KI unsere Arbeit ergänzen wird und wo sie uns ja, noch weiter entlasten wird.
Maximilian, du hast dich intensiv mit der Rolle von KI in der Entscheidfindung bei VC beschäftigt. Kann KI den menschlichen Investor ersetzen?
Ja und nein. Also die KI wird eine enorme Unterstützung bieten, das steht gar nicht zur Debatte. Und in einer Welt, in der Intelligenz eigentlich nicht viel kosten wird, KIs können schon bessere Ergebnisse erwirtschaften als Radiologen zum Beispiel, was Screenings anbelangt, können bessere Texte draften als viele Anwälte. Ja, in einer Welt, in der die Grenzkosten für Intelligenz, kann man sagen, eigentlich gen Null gehen, beziehungsweise Energiekosten dann, da ist natürlich auch die VC-Branche nicht vor der Veränderung gefeit. Denn hier geht es oft um sehr, sehr viel Brainpower, um Pattern Recognition, um Investmentmodelle etc. Ein wichtiger Aspekt aus meiner Sicht ist, jedoch eben auch der Faktor Mensch, gerade im Venture Capital. Ich sehe das den so ein bisschen als die Mischung aus Erfahrung, aus der Intuition und der Fähigkeit, auch schwer messbare Faktoren zu berücksichtigen bei dem Investmententscheid. Wie etwa das Team eines Startups oder die persönliche Dynamik zwischen Investoren und Gründern. Algorithmen sind exzellent darin, Muster zu erkennen innerhalb einer unübersichtlichen Datenbasis. Aber erstens sind im Venture Capital oft die Daten nicht so wirklich gut und ausgereift. Und zweitens können sie nicht in einen Raum gehen, einem Gründer in die Augen schauen und sagen, ja, das ist jemand, der kann es schaffen, against all the odds.
Guy, du arbeitest als VC in einem Umfeld, in dem persönliche Beziehungen eine zentrale Rolle spielen. Wie stehst du zu diesem Wandel?
Ja, ich finde, dass KI in der VC-Branche viel mehr als Werkzeug gesehen werden muss und nicht als Ersatz. Die KI kann uns Investoren dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, eben datengetrieben und diese Daten gut auswerten. Aber die besten Deals, die werden weiterhin durch starke Netzwerke und auch persönliche Beziehungen ermöglicht. Erfolgreiche Gründer, die wählen ihre Investoren sehr bewusst aus und nicht zwingend nur nach Kapital oder nach wie viel sie jetzt da investieren wollen oder wie hoch die Bewertung ist, die sie da zahlen wollen, sondern auch bewusst nach dem strategischen Mehrwert, der den Investor bringt. Und sie legen natürlich auch einen großen Wert darauf, dass die persönliche Beziehung stimmt und dass sie mit anderen Anliegen zum Mensch, wie sie gehen können. Und dementsprechend ein rein KI-gesteuerter VC-Fonds könnte es da schwer haben, an die besten Deals und an die besten Unternehmer heranzukommen, diese zu überzeugen, weil ihm hier halt schlicht und einfach die menschliche Komponente fehlt, die ja in meinen Augen noch lange entscheidend werden bleibt.
Das klingt so, als ob wir vor einer Art Hybrid-Zukunft stehen, KI als Unterstützer, aber nicht als Ersatz. Siehst du das ähnlich, Maximilian?
Ja, absolut, das sehe ich ähnlich. Ich denke, es wird sicherlich einige Ausnahmen geben, die die Regel bestätigen in einigen Bereichen, aber insgesamt kann man das schon so unterschreiben. Ich glaube, dass die KI smarte Investmentteams wirklich eher stärken wird, aus meiner Sicht, und nicht ersetzen wird. Die erfolgreichsten Investoren werden diejenigen sein, die die KI geschickt in ihre Prozesse integrieren. Wer das nicht tut, wird sicherlich ganz sicher zurückfallen. Und gleichzeitig bleibt die menschliche Intuition ein wesentlicher Faktor innerhalb des ganzen Prozesses. Vielleicht werden wir in Zukunft auch eine ganze neue Generation von KI-unterstützten Investoren sehen, die sowohl auf Datenanalyse als auch auf die persönliche Erfahrung einiger Teammitglieder setzen.
Ja, ein spannender Ausblick. Vielen Dank euch für die Diskussion. Kommen wir zur Hörfrage der Woche. Und zwar möchte Leo wissen, welche Faktoren bei einem Wandeldarlehensvertrag wichtig sind. Er führt mit seinem Startup gerade eine Finanzierungsrunde durch und ist sich nun unsicher, bei welchen Aspekten er einen Fokus setzen soll. Wir hatten das Thema auch schon ein bisschen abgeänderter Form. Ich bin nicht mehr ganz sicher, in welcher Folge das war. Wahrscheinlich so um Folge 20. Deshalb können wir das hier auch ein bisschen vielleicht kürzer halten. Guy, du bist unser Legal-Experte. Was kannst du Leo grundsätzlich raten?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, Leo. Vielen Dank. Ich bin nicht zwingend der Legal-Experte, ich bin immer noch Chemiker, aber habe schon sehr viele Verträge anschauen dürfen und diese von A bis Z durchgekaut. Also vielleicht zum Grundsatz, ein Wandeldarlehensvertrag ist ein Finanzierungsinstrument, bei dem ein Darlehen später in Eigenkapital umgewandelt werden kann. Bei der Startup-Finanzierung sind Wandeldarlehen sehr weit verbreitet, denn im Gegensatz zu einer Kapitalerhöhung ist das Kapital via Wandeldarlehen sehr schnell auf dem Konto des Startups. Und außer dem Wandeldarlehensvertrag muss kein neuer ABV, also Aktionärbindungsvertrag, aufgesetzt werden, kein Sperrkonto bei der Bank geöffnet werden, etc. etc. Also geht wirklich viel schneller. Und hier wollen wir jetzt nicht ins Detail des Unterschieds gehen zwischen Kapitalerhöhung und Wandeldarlehensvertrag. Vielleicht noch kurz, Wandeldarlehensvertrag, der heißt auf Englisch Convertible Loan Agreement oder CLA. Das wird eigentlich sehr häufig als Term bezeichnet und ist in der Branche Fachjargon. Die kritischen Faktoren, die du in einem solchen Vertrag anschauen solltest, das ist sicherlich der Wandlungsmechanismus. Was hast du für eine Maturität im Darlehen? Wie lange wird das gewährt? Und dann wird das ja irgendwann mal gewandelt. Also der Wandlungszeitpunkt, das ist entweder bei der Maturität oder dann bei der nächsten Finanzierungsrunde. Hat das Wandeldarlehen eine Wandlungspflicht oder eine Wandlungsoption? Also dir, Leo, aus Startup-Sicht würde ich sicher eine Wandlungspflicht empfehlen. Das heißt, das Wandeldarlehen muss dann in Aktien gewandelt werden bei der nächsten Kapitalerhöhung und der Investor kann das nicht wieder zurückfordern, das Kapital, wenn dann andere Investoren investieren. Dann als weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt, der wird meistens als erstes angeschaut von den Investoren, ist natürlich die Bewertung und der Rabatt, der Discount. Der Cap, die sogenannte Bewertungsobergrenze, der bestimmt, wie hoch die höchste Bewertung des Investors ist, bei der das Wandeldarlehen in Aktien konvertiert in der nächsten Finanzierungsrunde, auch wenn dort die Bewertung massiv höher angesetzt wird. Der Rabatt, das ist typischerweise 20% sehen wir in der Schweiz und das ist eigentlich so das für das, wo der Investor das Risiko belohnt wird, wenn die Bewertung der nächsten Runde unter dem Cap liegt. Dann gibt es Zinsen und eine Tilgung des Darlehens, da müssen wir eigentlich nicht groß eingehen. Der Zins, den sehen wir aktuell häufig bei 3-4%, aber es gibt auch Investoren, die haben nach wie vor keinen Zins auf ihren Wandeldarlehen.
Maximilian, was sind weitere wichtige Aspekte und welche Ereignisse können zur Wandlung führen?
Ja, Max, es gibt eine Vielzahl an Faktoren, die wichtig sind. Ich habe einige wesentliche mitgebracht. Sicherlich mal die Ereignisse, die zur Wandlung führen. Da gibt es die nächste Finanzierungsrunde. Das ist meist der Hauptauslöser für die Wandlung an sich. Und das ist sicherlich auch ein sehr gutes Szenario, wenn die Firma noch nicht vor einem Exit steht. Das wünschen sich eigentlich die meisten Investoren, dass man eine Kapitalrunde macht oder eine nächste Finanzierungsrunde mit einer besseren Bewertung dann hoffentlich. Und ja, das ist der Base Case, hätte ich gesagt. Dann gibt es Exit-Szenarien, die ebenfalls ein Triggering Event sind, also zur Wandlung führen. In einem positiven Falle ist es der Verkauf des Unternehmens oder der IPO, also der Börsengang. Hier gibt es oft Sonderregelungen für die Wandlung nebenbei. Und in einem negativen Fall ist es die Insolvenz oder die Liquidation. Da gibt es meist im Kleingedruckten ganz besondere Regelungen zur Rückzahlung und ob Investoren zum Beispiel auch bevorzugt behandelt werden bei der Rückzahlung, da lohnt es sich hinzuschauen. Ein zweiter Aspekt, der aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, das ist die Kontrolle und die Mitspracherechte, die Kontrollmechanismen, die Investoren im Rahmen eines CLAs eingeräumt werden. Und auf der einfachsten Ebene sind hier die Informationsrechte sehr wichtig. Das heißt, die Investoren haben dann meistens während der Darlehensphase Anspruch auf gewisse Reportings, die vereinbart werden oder auch Meetings, die vorher anberaumt werden letzten Endes. Da gibt es meistens einen gewissen Zyklus und eine gewisse Timeline, die vereinbart wird. Tiefgreifende sind Vetorechte. Bei Vetorechten können Investoren bei bestimmten Unternehmensentscheidungen, da gibt es meistens eine Liste, die wird definiert, eine Sperrminorität, im Grunde ein Nein einräumen und dagegen stimmen. Und selbst wenn sie quasi in der Unterzahl wären, können sie durch ihre Rechte Unternehmensentscheidungen blockieren. Das kann durchaus sinnvoll sein. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einer Folge, da bin ich mir ziemlich sicher, Max. Wenn jetzt zum Beispiel ein Softwareunternehmen plötzlich Eisdielen aufmachen möchte, das ist nicht so richtig im Sinne von Investoren und das kann man durchaus mal blockieren. Aber das sind schon sehr invasive und tiefgreifende Rechte und man muss sehr aufpassen, dass hier wirklich nicht so ein Standstill auf Investorenebene passieren kann. Genau. Und dann würde ich mir auf jeden Fall die Rückzahlungsmechanismen und die Risiken für Investoren sowohl aus Founder-Sicht als auch aus Investorensicht anschauen. Was passiert denn, wenn zum Beispiel keine Wandlung stattfindet? Also ihr macht keine nächste Runde und es gibt keinen Exit und keinen Konkurs. Was passiert dann? Wann wird das Darlehen fällig? Was sind hier die Timelines und die man auch ein bisschen manövrieren muss, oder? Gibt es zum Beispiel eine Rückzahlungspflicht, auch bei finanziellen Schwierigkeiten? Und bei der Insolvenz, da hatten wir schon ein bisschen drüber gesprochen, gibt es eine Vorrangigkeit des CLAs anderen Darlehen gegenüber oder ist es nachrangig gegenüber anderen Gläubigern? Ja. Also das sind so ein bisschen die wesentlichen Punkte, auf die ich schauen würde. Die Triggering Events, die Kontroll- und Mitspracherechte und die Rückzahlungsmechanismen.
Vielen Dank. Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist der Floor. Sieht man auch immer wieder. Floor heißt, mindestens zu diesem Wert wird gewandelt. Das heißt konkret, auch wenn die Finanzierungsrunde deutlich tiefer ist, kommt der Floor zur Anwendung. Guy, ist ein Floor fair? Unterstützt du CLAs mit einem Floor?
Ja, du kennst da meine Sichtweise sehr genau. Das unterstütze ich absolut nicht. Ich finde, Floor, es passt nicht in ein CLA. Da geht der Investor einfach unnötig hohe Risiken ein. Da muss ein Investor schon unbedingt auf den Deal springen wollen, dass er einen Floor akzeptiert. Ich streiche das eigentlich immer raus und wenn es nicht akzeptiert wird, wird es halt nicht akzeptiert.
Gibt es weitere Nebenbedingungen, die wichtig sind?
Ja, ich habe da noch drei Nebenbedingungen mitgenommen. Das ist die Most Favored Nation, die finde ich ganz wichtig. Das ist etwas wie eine Anti-Dilution vor der Anti-Dilution. Das heißt, wenn späteren Investoren via CLA bessere Konditionen angeboten werden, können bestehende Investoren, die bereits via dem CLA mit Most Favored Nation investiert haben, diese besseren Konditionen in dem Sinne auch annehmen, also in dem Sinne nachziehen. Dann Exit Boni. Das finde ich auch noch ein spannender, also quasi eine Liquidationspräferenz im CLA. Das, falls das Unternehmen vor der Wandlung verkauft wird, erhalten Darlehensgeber oft eigentlich keine Kompensation, außer eben du hast diese Exit-Boni. Das wäre ähnlich wie bei der Liquidpref, hast du quasi ein 1,2 oder ein 1,5x auf dem Investment, das da zurückbezahlt wird im Falle des Exits. Und das gibt eigentlich dem Darlehensgeber auch eine gewisse Möglichkeit zur Upside beim Early Exit während der Laufzeit des Darlehens. Und dann ein Punkt, den ich häufig auch noch einfüge, das sind so Joint Provisions. Das heißt, du gibst eigentlich noch ein bisschen vor, wie der ABV gestaltet werden soll. Du nimmst einfach im CLA auf, dass wenn du dann die Equity-Runde machst und du in den Aktionärbindungsvertrag beitrittst, dass dort gewisse Klauseln integriert sind, wie eine Liquidationspräferenz, Good-Bad-Lever, Founder-Vesting, halt einfach alles, was so standardmäßig in einen VC-ABV kommt. Du willst da nicht den Vertrag vordiskutieren oder vorverhandeln, aber einfach, dass du nicht in ein Standard-Founder-ABV reinkommst. Und noch wichtig in der Joint Provisions ist, dass man dort jeweils reinnimmt, dass das Wandeldarlehen in die höchste Aktienklasse gewandelt wird. Also wenn Preferred Shares aufgebaut werden, damit dass man Preferred Shares erhält und dann nicht einfach Common Shares. Ja, und eigentlich zum Fazit, du hörst, Leo, es ist doch ein komplexes Vertragswerk und nicht einfach so ein One-Pager, aber ein gut ausgearbeiteter Wandeldarlehensvertrag, der schützt sowohl die Gründer als auch die Investoren und sorgt für eine klare Struktur, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
Leo, das war jetzt wirklich eine super Dienstleistung. Wir schreiben dir gerne eine Rechnung. Nee, natürlich nicht. machen wir nicht. Aber das war jetzt wirklich enorm wertvoll. Vielen Dank euch für diese super Ausführungen. Downside ist, wir sind schon beim Inlandsflug angekommen zeitlich und müssen jetzt kräftig Gas geben bei der Transaktion. Welche Transaktion haben wir heute auf unserer Liste?
Ja, heute nehmen wir die Seed-Runde vom ETH-Spin-off Seiki unter die Lupe. Seiki hat sich auf automatisierte Fertigungslösungen spezialisiert. Ihr Hauptfokus dabei liegt auf der Entwicklung einer robotergestützten vollautomatischen Systems zur Herstellung von großformatigen Bauteilen, insbesondere durch den 3D-Druck und die CNC-Nachbearbeitung. Mit ihrer Technologie ermöglicht Seiki ihren Kunden, komplexe Prototypen und maßgeschneiderte Teile deutlich schneller und effizienter herzustellen, als das bisher möglich war mit herkömmlichen Methoden.
Genau, wir haben uns das Unternehmen bereits während ihrer Spin-off-Phase im Jahr 2021 angeschaut. Damals hatten sie sich auf den Use Case im Bau als Construction Tech fokussiert. In der Bauindustrie verspricht Seiki, dass ihre Kunden bis zu 70% weniger Beton benötigen. Seiki ist aber längst nicht nur in der Bauindustrie zu Hause. Mittlerweile haben sie ihr Produktportfolio ergänzt und bieten neben dem 3D-Druck auch die Nachbearbeitung der Teile mit dem CNC-Fräsen an und deren visuelle Inspektion zwecks Qualitätskontrolle.
Ja, also kann man sagen, Seiki hat sich im Sinne zu einem industriellen Vertragshersteller entwickelt, bei dem Kunden ihre Produktdesign, also ihre Daten hochladen können und ein paar Tage später erhalten sie das fertige Produkt abholbereit oder können das bei ihnen abholen, wie lange auch immer der Produktionsprozess dauert. Der USP von Seiki ist dabei, dass sie ein vollautomatisiertes Setting haben, das den Produktionsprozess der komplexen Großbauteile von Wochen bis Monaten auf Stunden bis Tage verkürzt. Das spart Kosten ein und reduziert auch den Abfall. Mit Seiki-Fabriken, sie nennen sie intern Seiki-Hubs, produzieren sie lokal und wollen so auch Supply-Chain-Engpässe entgegenwirken. Ich habe den Gründer und CEO von Seiki angefragt, ob er uns ein paar weitere Infos zum aktuellen Stand angeben könnte. Er hat mich gerade kurz bevor der Aufnahme ein Feedback gegeben. Mit der Finanzierungsrunde, da wollen sie die Produktionskapazitäten von aktuell 1 bis 2 Tonnen Material pro Monat auf mehr als 5 Tonnen pro Monat erweitern. Und dann wollen sie die Technologie aufs nächste Level bringen, um noch mehr Use Cases abdecken zu können. Weiter wollen sie den Blueprint für das einfache Erstellen von neuen Seiki Manufacturing Hubs erstellen, damit sie das europaweit skalieren können.
Wie sieht es mit dem Umsatz aus?
Ja, da wollte er leider nicht viel dazu sagen. Sie sind aber zufrieden mit dem Umsatz und wollen den jetzt in den Accounts, die sie bereits haben, weiter ausbauen.
Mhm. Ja, das ist schon interessant. Ich glaube, was ich im Moment viel sehe bei M&A-Transaktionen ist, dass viele solche Cases, die massiv hoch bewertet worden sind in der Vergangenheit, beim Trade Sale jetzt zwischen 5 und 10 Millionen verkauft werden, weil das eben nicht als Tech-Unternehmen, sondern eher als Produktionsunternehmen durchgeht, oder? Und das ist natürlich der Worst Case für die Aktionärinnen und Aktionäre, die vorher eingestiegen sind und sehr viel bezahlt haben, oder? Also die deutlich zu viel bezahlt haben. Und im Moment gibt es, das sagen mir die Wirtschaftsanwälte in Zürich, vor allem gibt es ganz viele Transactions eben, die eben zu einmal Umsatz gehen, wenn überhaupt, weil man den Tech-Engel nicht wirklich sieht. Also man kauft zum Beispiel das Team, man kauft vielleicht die andere IP, aber man ist nicht bereit, einen hohen Multiple zu bezahlen. Deshalb, Maximilian, du als Bewertungsspezialist, wie schätzt du Seikis Potenzial ein? Wie kann eine solche Firma, die relativ lokal Fabriken aufbaut und Kunden beliefert, ein VC-like-Wachstum hinlegen?
Ja, das ist die Million-Dollar-Frage, oder? Also ich schätze zunächst, dass das Potenzial, was der Business Case selbst hat, als sehr hoch ein zur Trajectory von der Firma selbst. Ich weiß halt nicht, wie die Bewertung jetzt gelaufen ist und das ist immer sehr schwer zu sagen, oder? Aber ich glaube, das Startup selbst löst echte Probleme in Fertigungsprozessen. Und für mich ist neben dem Preis des Produkts auch gerade die verkürzte Produktionslaufzeit extrem wertvoll, denn die Zeit in Fertigungsprozessen ist extrem kostbar und selbst geringste Effizienzsteigerungen werden hier stark belohnt, oder? Von daher sehe ich den Painpoint. Du hast natürlich gerade das Wachstum angesprochen. Im Venture Capital liegen die Anforderungen an Tech-Firmen natürlich extrem hoch. Und wenn man das mit Softwarebereichen vergleicht, schnell wachsende SaaS-Startups müssen in den ersten Jahren praktisch jährlich ihr ARR, also ihre Recurring Revenues, verdreifachen hinten raus, immer noch jährlich verdoppeln, was den wiederkehrenden Umsatz anbelangt. Hier wird ein wesentlich komplexerer Fall skaliert als das in Anführungszeichen einfache Verkaufen von Softwareprodukten, was global möglich ist. Seiki baut die Hubs, wie Guy gesagt hat, in gezielten Märkten auf, braucht also die lokale Nähe. Zudem ist die Produktion von Fertigungsteilen und die logistische Abwicklung sicherlich auch ein Thema, das die Skalierung selbst komplexer macht. Also, um ein bisschen auf deine Frage zurückzukommen, um das Wachstum von Top-VC-Cases wirklich darstellen zu können, bräuchte es ein sehr starkes Team, das dann wahrscheinlich gleichzeitig in mehreren Geografien Umsätze stark priorisiert und hochskaliert, was an sich kein einfaches Unterfangen ist und sehr risikobehaftet ist, oder? Also ich glaube, dass du merkst so ein bisschen, ich sehe einfach die Herausforderungen, die die Firma sich vorgenommen hat und auch die Hürden, um ein wirklich starkes Wachstum in kurzfristiger Zeit hinlegen zu können. Ja,
und was man vielleicht hier noch ergänzen kann, ist, was man auch noch anschauen muss, wenn man das Firmenpotenzial anschaut, ist, was haben sie für Patente, was für einen Mode sind sie die einzigen, die so einen Blueprint machen können und eben diese großen Teile drucken. Das haben wir jetzt nicht analysiert und das ist sicherlich auch noch ein entscheidender Faktor, gerade in diesem Bereich. Aber vielen Dank, Maximilian, für die Einschätzungen. Sehr spannend. Nun gehen wir doch noch kurz in die Finanzierungshistory von Seiki ein. Wir haben hier wie immer ein Sheet vorbereitet, auf dem wir ein paar Zahlen aufgeschrieben haben. Seiki wurde im 2022 als ETH Spin-off gegründet. Sie starteten gleich daraufhin mit einer Wandeldarlehensrunde mit 350.000 Schweizer Franken, bevor sie im August 2023 ihre Pre-Seed-Runde Runde geraced haben und damit eigentlich auch aus dem Stealth-Modus gekommen sind. In der Pre-Seed-Runde haben sie 2,3 Millionen geraced. Dabei war Founderful im Lead. Vento Ventures aus Turin hat mitgemacht und Getty Capital sowie verschiedene Business Angels haben Kapital beigesteuert. Die letzten Investoren der Runde haben hier eine Post-Money-Bewertung von knapp 10 Millionen Schweizer Franken bezahlt.
Schielen wir noch schnell auf die aktuelle Runde. 6,7 Millionen flossen, wobei 5 Millionen neues EK in die Firma, der Rest in Grants oder via Darlehen. Das können wir auf der Basis der uns vorliegenden Unterlagen nicht mit Sicherheit einschätzen. Was wir wissen, ist, die Runde wurde angeführt von Lightbird Ventures, dem 2021 gegründeten Venture-Arm der Mobiliarversicherung. Als weitere Investoren haben Founderful und die Danobat-Gruppe aus Spanien als strategische Investorin sowie diverse Business Angels mitgemacht. Die Bewertung für die Runde wurde gemäß unserem Modell bei 15,5 Millionen Schweizer Franken Pre-Money angesetzt. Also zusammengefasst konnte das Team nun bereits 9 Millionen an Kapital aufnehmen für den Bau ihrer autonomen Produktionsfabriken. Das ist beachtlich. Das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert doch unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Take care und tschüss.